Der ASTV-Podcast. Ihr wöchentlicher Überblick zu den wichtigsten Entwicklungen im Steuer- und Wirtschaftsrecht. Mit Dietrich Loll.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist Dietrich Loll und an meiner Seite, wie jede Woche, Steffen Passler, Rechtsanwalt bei den ETE-Rechtsanwälten aus Rostock. Hallo Steffen.
Ja. Hello Dietrich.
Ja, hello, hi jo heißt es wohl in Berlin. Aber wir nehmen gerade am Rosenmontag auf. Der Berliner neigt ja nicht so richtig zu Karneval und Fasnacht. Also von daher.
Ich bin auch nicht so der Fan von sowas. Aber okay, lass uns mal anfangen.
Ja, besser. Gut, dann soll es mal wieder um fachliche Themen gehen. Ich habe was Aktuelles mitgebracht von der Bundessteuerberaterkammer. Die hat FAQs zur allgemeinen digitalen Aufbewahrung erstellt und am 27. Januar veröffentlicht. Da kann man also nochmal alles nachlesen zu eben digitalen Aufbewahrungsmethoden und wie das steuerlich dann ordentlich funktioniert. Aus unserer Sicht ist es erstmal wohl eine Zusammenfassung nur dessen, was sowieso bekannt ist. Bisher haben wir noch nicht so die ganz großen Kracher da gefunden, falls es dann doch nochmal da was drin sein sollte, was wir bislang nicht gesehen haben, dann würden wir dazu uns nochmal melden.
Ja, vor einiger Zeit, wir haben ja hier drüber berichtet, gab es ein Urteil des Bundesgerichtshofs zur Unzulässigkeit teurer Untervermietung, davon völlig unabhängig, hat aber das Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz einen Gesetzentwurf eingebracht, um die Mieterrechte zu stärken. Worum geht es da im Einzelnen? Hier vielleicht nur ein paar Punkte. Die Indexmiete soll zukünftig starr gedeckelt werden auf 3,5% im Jahr. Dann kurzfristige Vermietung soll nur bis zu 6 Monaten möglich sein. Und wenn sie in Ketten erfolgen, also mit Pausen von weniger als 3 Monaten zwischen den einzelnen Mietverhältnissen, unterliegen auch die dann der Mietpreisbremse. Und bei Vermietung von möblierten Wohnungen sollen bei Vollvermietung die Kosten für die Möbel pauschal 5% nicht überschreiten dürfen. Ja, so viel in aller Kürze. Es gibt noch Regeln oder Überlegungen zur Airbnb und so, aber das würde jetzt hier, glaube ich, zu weit führen.
Ja, vielen Dank. Um mal im Karnevalssprech zu bleiben, ich habe da noch mal 2 olle Kamelle mitgebracht. Einmal hat das Finanzministerium Schleswig-Holstein mit einem Schreiben vom 29.09.2025 auf Einnahmen aus der Fertigung von biometrischen Aufnahmen hingewiesen. Da geht es also um die öffentliche Hand und die macht zum Teil, wenn ich einen Pass oder Personalausweis beantrage, dann auch von sich aus nochmal Fotos, biometrische Aufnahmen. Und da geht es natürlich darum, sind die umsatzsteuerlich, ja, erstmal in etwas, also sind die umsatzsteuerbar, umsatzsteuerpflichtig. Da hat das Finanzministerium wohl auch nach herrschender Meinung der Finanzverwaltung gesagt, nein, das ist eine Nebenleistung zur Erstellung des Passes oder des Personalausweises. Damit ist das Ganze nicht umsatzsteuerbar. So, und dann nochmal aus meiner Sicht ein Hinweis, das ist jetzt auch nicht mehr das Allerneueste, aber das mir auch immer wieder auffällt und mich jedes Mal wieder erstaunt. Es gab am 11.11.2025 ein BMF-Schreiben und darin ist sind die lohnsteuerlichen Pauschalen hinsichtlich der vom Arbeitnehmer selbst getragenen Stromkosten für das Aufladen von elektrischen oder hybriden Dienst-Pkw abgeschafft worden. Na, da hatten wir also Pauschalen, nach denen wir dann also sehr schön dann diese Stromkosten einteilen konnten und dann eben entsprechend auch steuerlich absetzen konnten. Jetzt durch das BMF-Schreiben ist dann also ab sofort das Ganze dann abgeschafft worden. Man muss jetzt direkt entweder am Auto dann ablesen können, was für ein Strom verbraucht worden ist, beziehungsweise ich habe einen extra Zähler für das Aufladen dieses Autos. Das macht es natürlich alles sehr schwierig, sehr individuell, sehr viel mehr Arbeit, aber so ist es durch das BMF-Schreiben gewünscht. Ja, keine Verbesserung da aus meiner Sicht. Deshalb überrascht mich das auch immer wieder. Aber bitte darauf achten, dass es eben hier keine Pauschalen dann mehr gibt.
Ja, zum Standortförderungsgesetz, das in Kraft getreten ist, hier vielleicht nur 3 Punkte. Einmal wird mit dem Gesetz der Zugang von jungen Unternehmen und Startups zu Fremdkapital erleichtert. Venture Capital soll gefördert werden. Dann eine Überraschung vielleicht im Aktienrecht. Dort sollen die Mindestnennbeträge von 1 Euro abgesenkt werden können, ähnlich wie im GmbH-Recht. Also vielleicht kommt ja die berühmte 1-Cent-Aktie jetzt. Und aus dem Bereich des Steuerrechts, das ist eher dein Metier, Dietrich, die Besteuerung von Gewinnen aus Veräußerung von Beteiligung an Kapitalgesellschaften, die im Betriebsvermögen gehalten werden, soll die Steuerneutralität erweitert werden, wenn diese reinvestiert werden, und zwar von 500.000 Euro auf 2 Millionen Euro.
Genau, das ist der 6b Absatz 10 Einkommensteuergesetz. Ja, sehr wichtig und sehr interessante Vorschrift dann in dem Bereich. Ja, was auch interessant ist, die Aktivrente, die ist ja am 23.12.2025 dann also erst verabschiedet worden und dann im Bundesgesetzblatt veröffentlicht worden, also schön vor dem Jahreswechsel, und eigentlich weiß man immer noch nicht im Detail, wie das Ganze so richtig zu funktionieren hat. Ein BMF-Schreiben dazu gibt es nicht, aber das BMF hat jetzt durch diese neue Regelungsart der FAQs, entsprechende eben der FAQs zur Aktivrente, am 6. Februar herausgegeben, zu finden auf der Seite des Bundesfinanzministeriums. Da werden so ein paar offene Fragen geregelt, aber auch wieder nicht alle. Also von daher, das ist dann eben, naja, nur halb befriedigend, und so ganz weiß man immer noch nicht, was man damit anfangen soll. Ja, als nächstes, das Bayerische Landesamt für Steuern hat am 10.2. mitgeteilt, dass jetzt der Versand von Zahlungshinweisen vor Fälligkeit eingestellt wird. Also in Bayern war das letzte Bundesland, das noch in Papierform Zahlungshinweise auf den Weg gebracht hat. Das wird es jetzt also auch nicht mehr geben in Bayern. Das wird dann ab sofort abgestellt. Ja, und dann als letztes aus dem aktuellen Block diese Woche: Die Finanzbehörden versuchen jetzt also so ein bisschen den Steuer-Startups Konkurrenz zu machen. Man soll in einfach gelagerten Fällen, also wenn ich Einkünfte aus nicht selbstständiger Tätigkeit habe, keine Kinder habe, keine großen Anlageformen, dann soll ich in diesen Konstellationen eine vereinfachte Steuererklärung dann über mein Elster Plus und der neuen Funktion OK Elster selbst erstellen können. Ist jetzt kein großes Wunderwerk. Wir haben ja in der Zwischenzeit ja auch schon fast vorgefertigte Steuererklärung durch die Finanzverwaltung, indem die sich ja alle möglichen Daten von Dritten reinzieht. Das wird dann eben hier auch so sein. Und da muss ich dann nur noch drüber gucken und dann auf OK klicken. Jedenfalls so die Vorstellung. Und dann ist die Steuererklärung erstellt. Mal sehen, wie das so wird. Da werden wir ja alle so unsere Erfahrungen machen. Bayern wird das wohl dann als erstes dann auch testen. Und dann schauen wir mal, wie es da weitergeht. Ja, kommen wir zu den Urteilen der Woche, und da habe ich auch erstmal zwei mitgebracht, auch wieder aus Bayern. Da hatte das Landessozialgericht über einen Fall zu entscheiden, da wurde jemand gepflegt und diese pflegende Person war nicht angestellt bei der zu pflegenden Person und es wurden daraufhin auch natürlich keine Sozialversicherungsabgaben abgeführt. Das fand man nicht gut. Es gab also erstmal eine Schwarzarbeitsbekämpfungsbehörde, die das festgestellt hat, und später hat dann auch noch die Rentenversicherung eine Betriebsprüfung durchgeführt. Und daraufhin dann den Erben der zu pflegenden Person, also die zu pflegende Person scheint in der Zwischenzeit verstorben zu sein, einen entsprechenden Bescheid geschickt, dass Sozialversicherungsbeiträge nachgezahlt werden müssten. Dagegen ist man vorgegangen und jetzt hat eben das Bayerische Landessozialgericht gesagt, ja, das war der falsche Aussteller dieses Bescheides. Die Rentenversicherung hätte es nicht machen dürfen und sie hätte schon gar nicht im ersten Schritt eine Betriebsprüfung vor Ort durchführen dürfen, denn 28p Absatz 10 SGB IV verbietet eine Prüfung in Privathaushalten. So dass also gesagt worden ist, dieser Bescheid ist rechtswidrig gewesen. Es hätte hier auch gar nicht die Rentenversicherung sein dürfen, by the way, sondern die Krankenkassen. Naja, und damit ist er erstmal rechtswidrig, der Bescheid. Das ist das Urteil des Bayerischen Landessozialgerichts vom 26. Januar 2026, Aktenzeichen L7BA 71 aus 24. Das nächste Urteil jetzt aus dem steuerlichen Bereich, ja, da ging es darum, dass jemand ein Erbbaurecht gekauft hat. So, und wenn ich ein Erbbaurecht kaufe, dann unterliegt das der Grunderwerbsteuer. Es sollte aber auch noch ein Nießbrauchsrecht übernommen werden. Das Nießbrauchsrecht war aber noch nicht im Grundbuch eingetragen, zum Zeitpunkt, um den es hier geht. Und da ist die Frage, fällt denn dieses Nießbrauchsrecht auch in die Bemessungsgrundlage der Grunderwerbsteuer mit rein? Und da hat der BfH jetzt gesagt, ja, das Nießbrauchsrecht ist mit einzubeziehen. Das ist eine Gegenleistung im Sinne des neuen Grunderwerbsteuergesetzes. Das wirst du ja auch dann eben zu zahlen haben. Und von daher ist es eben Teil der Bemessungsgrundlage und es fällt Grunderwerbsteuer an. Das ist das Urteil des BfH vom 22.10.2025, Aktenzeichen römisch 2 R5 aus 22. Und jetzt rüber zu dir mit ja aus anwaltlicher Sicht ein Kracherurteil.
Ja, also der Bundesgerichtshof beschäftigt sich auch mit dem Berufsrecht der Anwälte und der Steuerberater unter anderem. Und da gab es einen Fall, wo ein Rechtsanwalt gerne geklärt haben wollte, ob er verpflichtet ist, einen Kanzleisitz zu unterhalten, indem er physisch Gespräche in Präsenz mit seinen Mandanten führen können muss. Offensichtlich war der Kollege mit sehr modernen Beschäftigungsmethoden vertraut, hatte möglicherweise irgendwo einen Workspace, den er regelmäßig anmietet, wenn er nicht online, sondern mal in Präsenz ein Gespräch mit dem Mandanten sucht. Das geht nicht, sagt der Bundesgerichtshof. Rechtsanwälte müssen Besprechungsräume vorhalten. Gelegentliches Anmieten von Räumen, das reicht eben nicht. Das ist aus der Sicht vieler meiner Kollegen möglicherweise doch ein wenig sehr konservativ und rückschrittlich. Und wollen wir mal hoffen, dass der Bundesgerichtshof da seine Meinung vielleicht auch mal modernisiert. Das war das Urteil des Bundesgerichtshofs vom 1. Dezember 2025, ANWZ 50 aus 24. Ja, und dann noch eine arbeitsrechtliche Entscheidung aus Hamburg. Was war passiert? Ein Strahlenschutzverantwortlicher hat einem Strahlenschutzbeauftragten angewiesen, eine Strahlenschutzanweisung zu gendern. Der Strahlenschutzbeauftragte hat sich geweigert, dies zu tun, weil er gendern doof findet. Gar nicht doof, hat der Arbeitgeber sich gedacht und den Streit weiter provoziert. Am Ende musste das LAG Hamburg über eine Kündigung entscheiden. Das LAG hat die Kündigung aufgehoben mit der ganz trockenen und völlig unemotionalen Begründung, dass der Strahlenschutzverantwortliche den Strahlenschutzbeauftragten gar nicht anweisen durfte, eine solche Anweisung zu ändern. Hat also seine Kompetenzen überschritten. Damit war der Kündigungsgrund hinfällig. Mehr in einem Nebensatz hat das LAG aber klargestellt, dass Anweisungen zum Gendern grundsätzlich zulässig sind, egal ob der Arbeitnehmer das Gendern nun toll findet oder nicht. Das ist also das, was aus meiner Sicht hier den Mehrwert der Entscheidung ausmacht, nämlich des Urteils des LAG Hamburg vom 5. Februar 2026 zum Aktenzeichen 1 SLA 18 aus 25. Und jetzt, glaube ich, hast du noch eins.
Ja, die letzte Entscheidung für diese Woche. Da ging es um einen Steuerberater, der nicht für einen Mandanten eine Klage beim Finanzgericht einreichen wollte, sondern in eigener Sache, in seinen privaten steuerlichen Angelegenheiten. Und da ging es dann um die Frage, muss ich denn als Steuerberater, der eben in privaten Angelegenheiten eine Klage beim Finanzgericht einreicht, auch das sogenannte BEST, das besondere elektronische Steuerberater-Postfach dafür nutzen? Oder kann ich da noch die altherkömmlichen Möglichkeiten wie Fax oder so oder schriftlich allgemein dann nutzen? Das ist tatsächlich eben eine Frage. Wenn ich ein ganz normaler Mandant bin, könnte ich eben noch faxen oder schriftlich einreichen. Wenn ich Steuerberater bin, grundsätzlich nicht so. Und jetzt in diesen Mischsituationen, da ist es tatsächlich dann eben fraglich, was denn zu tun ist. Der BfH hat jetzt aber in dieser Situation entschieden, dass der Steuerberater sein Best nutzen muss und darüber die Klage dann auch einreichen muss. Man muss wissen, hinter dem Best steht ja der große Zweck der Elektronisierung und ja auch wieder Vereinheitlichung und Vereinfachung von Prozessen. Und dieses hehre Ziel kann natürlich dann nicht umgangen werden, dass ich einfach sage, ja, das ist hier eine Privatangelegenheit und ich bin nicht als Steuerberater für einen Mandanten tätig. So jedenfalls der BfH. Also Für die Steuerberater, aber für die Rechtsanwälte würde ich das aus Vorsichtsgründen natürlich auch immer machen, wenn ich in privaten Angelegenheiten eine Streitigkeit habe. Lieber dann mal das Best oder Bär nutzen, bevor man hinterher gesagt bekommt, die Klage ist unzulässig, weil nicht ordentlich eingereicht worden ist. Das ist BFH-Urteil vom 25. November 2025, Aktenzeichen römisch 8 R 2 aus 25. Ja, Steffen, dann vielen Dank, dass du diese Woche wieder dabei warst.
Na, gerne.
Dann können wir ja weiter Karneval, Fasnacht oder was auch immer feiern. Und dann treffen wir uns hoffentlich nächste Woche ausgeruht wieder.
Bis dann.
Tschüss. Bis dann. Tschüss.